herzlich willkommen zum HDW Off the Record Podcast aus dem Haus der Wirtschaft hier zu Pratteln. Heute wieder einmal zu Gast ist der Christoph Pauser. Er ist Direktor von der Wirtschaftskammer Basel-Land, Präsident vom Hauseigentümerverband Basel-Land und Gastgeber im HDW. Wir reden heute über aktuelle Entwicklungen in der Mobilität, Berufsbildung, beim Eigentum und schauen generell ein bisschen in die Baselbieter Politik hinein. Mein Name ist Michael Köhm. Christoph, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Gamak, Sommerferien, vielleicht gerade zum Anfang. Gehst in die Sommerferien? Kannst du ein paar Tage runterfahren?
Ja, ja, auf jeden Fall. Das gehört dazu und ich freue mich darauf. Wird 2 Wochen weg sein.
Aber nicht in der Gamak.
Nicht in der Gamak. Für die zweite Runde.
Dann holen wir das jetzt mit dem gerade vor. Ja. Du bist in mehreren Rollen aktiv. Ich habe es gerade vorher angesprochen. Hast mehrere hier da, wenn man so sagen darf, bei der Wirtschaftskammer, beim HFV und auch beim HDW. Was beschäftigt dich im Moment gerade so am meisten über alles übrig gesehen?
Ich würde mal sagen, die Eingabe von der Initiative, von der Wirtschaftskammer, das ist wichtig. Also nicht, dass wir vom Arbeiten her am meisten Zeit braucht, aber das ist sicher der wichtige Anlass, der am 3. Juli ist. Und das wollen wir gut platzieren, das wollen wir gut präsentieren. Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Anlass für die Wirtschaftskammer, für alle KMU im Kanton und das soll möglichst gut gehen. Und dann ist es natürlich ein Halbjahresabschluss, also die trivialen Sachen und die Planung von der zweiten Jahreshälfte. Das will ich einfach alles so ein bisschen unter Dach und Fach haben, bevor es dann in den Sommer geht.
Weil die zweite Jahreshälfte ist ja gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern wirklich ein bisschen kürzer, oder? Und oft ist fast mehr los.
Ja, es ist einfach, du musst alles eigentlich jetzt schon aufgeleistet haben, was in der zweiten Jahreshälfte soll passieren, weil irgendwie, das ist so, wie wenn du im Sport mit einer schlechten Einstellung in einen Match reingehst, du wirst es nicht klären, im Match rein. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir jetzt haben und das werden wir auch schaffen. Aber das ist das, was im Moment meinen Tag bestimmt.
Gut, auf das kommen wir ja im Laufe des Gesprächs noch zurück, auf Abstimmungen, die sind im Herbst, auf Kampagnen, die sind im Herbst und vieles mehr. Fangen wir mit zurück in die Erfolgsspur an, Wirtschaftsstandort Basel-Land, weil es gerade mit dem gesagt ist, das ist das, was im Moment gerade aktuell auch sehr beschäftigen tut. Da wird nächste Woche eingereicht, am 3. Juli soll eingereicht werden, insgesamt rund 26'000 Unterschriften für 16 Initiativen. Kann man sagen, es ist nach Plan verlaufen?
Es ist nach Plan verlaufen. Ich glaube, es ist, das haben wir auch schon in einem früheren Podcast diskutiert, es war eine aufwendige Geschichte, weil einfach die Leute sich das, ja, es hat es nie gegeben, es ist noch niemand gewohnt, 16 Initiativen und ich sage, wir haben wollen, dass es KMU sind, die das portieren, die das auch tragen und in dem Sinne auch unterschreiben und die KMU haben, ich sage mal, das Politgeschäft, die sind froh, wenn wir das machen für sie und die sind oft im Hamsterrad und die dann wirklich dafür zu bekommen und dorthin zu bewegen, dass sie sich mit dann am Schluss eben auch mit Unterschrift und mit dem Einsatz, was es halt dann auf die Strasse braucht, also auf die Strasse auf zu ihren Mitgliedern gehen und sagen, hey, das ist eine wichtige Sache. Und ich glaube, unterm Strich bin ich sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Was wir wollen und werden anbekommen, ist einfach, dass man das als Einheit sieht. Oder? Ich glaube, das Gefährliche, oder was nicht gut wäre, ist, wenn die Initiativen so ein bisschen auseinander dividiert werden, weil wir haben das auch als Päckchen gebracht, weil ich glaube, es braucht, die Schrauben müssen überall ein bisschen anders gestellt werden, damit dann wirklich ein Impact da ist. Also es nützt uns relativ wenig, wenn am Schluss einfach nur 4, 5 oder alles in einem Bereich jetzt würde ich durchkommen, alles, was zum Fachkräftemangel ist, würde in der Politik gut heissen oder vom Volk gut heissen und die anderen Sachen nicht. Ich glaube, da einfach ein Verständnis schaffen, dass es zusammengehört und dass wenn überall, wo da jetzt Impuls gegeben werden, Verbesserungen erzielt werden, ich habe immer gesagt, es muss nicht 1:1 Initiative sein, aber es müssen Verbesserungen erzielt werden, dann wird der Wirtschaftsstandort und das Baselbiet vorwärts kommen und die Stimmung, die versuchen wir jetzt beim IG eigentlich schon anzubekommen, dass man bei alle zusammen eingeht. Man hätte ja können sagen, ein paar Initiativen, die sind eigentlich schon lange zusammengekommen von den Unterschriftenzahlen, man hätte das können gestaffelt machen, aber zum den Spirit ein bisschen anbekommen, wird jetzt ein grosser Anlass gemacht am 3. Juli.
Und was du dann gesagt hast, ich glaube, das ist auch noch wichtig. Also es gibt eine grosse Firma in der Schweiz, die mit einem ähnlichen Slogan, den ich jetzt gerade bringe, quasi werben, von KMU für KMU. Oder? Mhm. Also das ist, glaube ich, schon noch wichtig, oder? Dass es wirklich aus der Basis die Anliegen kommen und am Schluss auch von der Basis eingereicht wird.
Das ist genau so. Und das wollen wir auch dort mit einem guten Bild vom Regierungsgebäude, wenn das KMU dort anstehen und die die vielen Schachteln mit Unterschriften dann überreichen. Und dann hoffen wir natürlich auf eine gute Aufnahme im Parlamentsbetrieb.
Und dann werden die Unterschriften beglaubigt und dann schauen wir, wie lange das geht.
Ja, also so werden wir vielleicht, ich habe mir schon überlegt, der Gemeinde vielleicht auch noch zu schreiben. Jetzt ist ja eine super Sommerferien, hat man Zeit für das, weil, muss ich sagen, die letzten zwei der Initiative ist für meinen Geschmack sehr lang gegangen, bis Beglaubigungen da sind.
Gut, verlassen wir das Impulsprogramm, sind gespannt auf die Einreichung. Gehen wir zum ersten Thema vielleicht, das ist Mobilität, und zwar aus aktuellem Anlass. Vor wenigen Tagen ist das 5. Agglomerationsprogramm Basel eingereicht worden beim Bund. Ein Projekt mit rund 3 Milliarden Volumen. Viele ÖV-Vorhaben, muss man sagen, jetzt drin. Dann viele auch Strassenaufwertungen und relativ wenig Strasseninfrastruktur oder neue Strassen. Entspricht, ich sage es mal, der Inhalt von diesem Programm deinen Erwartungen oder Befürchtungen oder wie soll man sagen?
Ja, beides. Es ist ein Mix. Also es ist wirklich schade, dass wir heute ein Agglomerationsprogramm haben, wo die Kriterien, dass man dort in den Drang kommt und zum Geld kommt, so stark einseitig von ÖV ausgelastet ist, dass eben das Miteinander vom ÖV und vom MIV schon fast verhindert. Oder Fakt ist, in der ganzen Schweiz sind die Agglomerationsprogramm enorm stark auf den ÖV. Ich sage das auch, ich unterstütze den ÖV-Ausbau, aber es ersetzt nicht den Ausbau auf der Verkehrsinfrastruktur der Automobilisten. Und das ist aus meiner Sicht ein gut andenktes Programm gewesen, auf dem Schreibtisch früher einmal. Aber ich mag mich erinnern, schon vor 10 Jahren, ich glaube mal, selber auch einen Vorstoss gemacht, wo gesagt hat, man soll doch bitte die Kriterien von dem Agglomerationsprogramm mal anschauen. Es kann ja irgendwie nicht sein, dass jedes Mal, wenn du eine Strasse willst bauen, dann musst du zuerst noch mit Inseln und mit verkehrsberuhigenden Massnahmen. Und es ist so viel Auflagen für eine Strasse, dass sie am Schluss eine schlechte Bewertung bekommt im Gesamtsystem und dann rausgeht. Oder? Und für unsere Agglomeration ist es besonders bitter. Wir leiden tagtäglich auf diesen Strassen im Stau. Und das, was jetzt eigentlich rauskommt, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Das heisst, aus Sicht Wirtschaft ist es, ja, ich sage es mal, wirklich nicht optimal. Und wir haben das auch schon diskutiert. Oder? 5 Agglomerationsprogramme heisst ja am Schluss 20 Jahre plus minus. Oder? Oder 16 Jahre, je nachdem, wie man es rechnet. Und in dieser Zeit ist es immer mehr vom, ich sage jetzt, ursprünglichen Gedanken vom Agglo-Programm, eben Entlastung in der Agglomeration, zu einem ÖV- und Langsam-Programm geworden.
Ja, da muss man sagen, die haben der ÖV und Langsamverkehr gut lobbyiert. Das haben sie anbekommen, dass man am Schluss jetzt eigentlich der ÖV sehr einseitig fördert. Ich glaube aber, den Leuten fällt auf, dass nichts geht. Die Leute merken, der ÖV ist ja auch nicht irgendwie wahnsinnig gut. Der ist voll, der ist verstopft, da gibt es Probleme. Was sind die Leute ja nicht auf die Strasse bringt. Also, da gibt es ja auch Berechnungen, ich glaube, es würde den Rahmen vom Podcast sprengen, aber ich meinte, es ist wie so ein das Bewusstsein wird geschärft von den Leuten durch die aktuellen schlechten Mobilitätsverhältnisse. Und die Zeit ist, um auch reif, hier Anpassungen vorzunehmen und neue Gedanken reinzubringen, wie man die Finanzierung von dem Agglomerationsverkehr oder einfach von der Verkehrsinfrastruktur hier in der Region Nordwestschweiz müsste angehen.
Es ist der ursprüngliche Gedanke vom Agglomerationsprogramm Basel, wir nehmen die 3 Länder zusammen. Also es sind 3 Länder, es ist das einzige Agglomerationsprogramm in der Schweiz, das trinational ist. Dann hat man 4 Kantone drin. Ich glaube, ungefähr 175 Kommunen, davon fast 70 Elsass und Südbaden, der Rest in der Schweiz. Jetzt kann man sagen, das ist ein hehrer Gedanke. Auf der anderen Seite macht es das wahrscheinlich auch relativ, ich sage jetzt, träge und auch schwierig. Und am Schluss bleibt dann möglicherweise auch politisch nicht viel anderes übrig. Oder, also wirklich, wenn es in die Richter reingeht, wie das, was am Schluss im Programm drin ist. Könnte das auch, ich sage jetzt,
ja, das ist ein Problem sein? Das ist ein zentrales Problem. Also ich glaube, du hast gesagt, es ist ein hehrer Gedanke, aber stell mir schon nur vor, eine Doodle-Umfrage mit so vielen Leuten.
175 Gemeindevertreter.
Ja. Es ist so, eigentlich so nicht operationell umsetzbar. Das ist schon fast etwas für die Fasnacht, oder? Wenn man das einmal anschauen würde. Aber das ist immer unter dem Radar geflogen. Und eigentlich erst jetzt poppt es auf, wo man einfach merkt, es funktioniert nicht. Ich meine, wenn man schaut, was das Agglomerationsprogramm wirklich braucht in den letzten, sagen wir mal, die grossen Kisten, ist der Tram auf Saalau, der Tram in Sels, also in Sels, also der Tram in, wo ist das?
Weil.
Weil, Entschuldigung, genau, süddeutscher Raum. Und das ist auch gut, aber das darf sicher nicht das Einzige sein. Und da haben wir nichts anbekommen. Also ich glaube, die Organisation, die muss man anschauen und die muss man entschlacken und da muss einfach auch das Basisgebiet mehr für sich einstehen und sagen, wir haben das Problem, oder? In der Stadt. Das ist eine Stadt. Wenn ich in der Stadt bin, dann nutze ich auch immer den ÖV. Das interessiert mich eigentlich nicht, was rundum ist. Aber es gibt rundum und die Optik wird die Stadt nie einnehmen, weil sie sind in der Stadt. Und mit dem gesagt, ist es einfach auch in diesem Gebiet von der Mobilitätsentwicklung schwierig, städtische Anliegen mit urbanen ländlichen Anliegen zu verbinden.
Und jetzt hat die FDP-Landrätin Christine Frey einen Vorstoss eingereicht im Parlament, wo, ich sage es genau, in die Richtung geht, oder? Und sagt, hey, wir müssen ein eigenes Agglo-Programm Basel-Land haben, das andere immer noch okay, oder? Aber wir brauchen ein zusätzliches, um eben genau Lösungen auf Kantonsgebiet können zu realisieren. Und wenn man die Grösse anschaut und vergleicht mit anderen Agglo-Programmen in der Schweiz, da gibt es beispielsweise Brieg, Vesp, Natos ist eins, oder glaube ich, Lies-Burgdorf ist eins, dann muss man sagen, ist das immer noch deutlich grösser als andere Agglo-Programme in der Schweiz, oder?
Es ist zu gross. Und oder das ist ja auch ein Fehler an dem Agglomerationsprogramm oder ein Fehler von der Vorgaben vom Bund, dass man nicht sagt, ein Agglo-Programm, um überhaupt berücksichtigt zu werden, muss die und die Kriterien erfüllen. Das kann Grösse sein, das kann Einwohnerzahl sein, das kann irgendetwas sein. Aber tatsächlich, dass es Brieg, Vesp, Natos gibt, ja, da sind die Walliser einfach wieder mal schleuer. Und die haben ihre Umfahrungen so durchgebracht mit einem eigenen Agglomerationsprogramm. Und wir als Basenbieter, die schon lange Umfahrungen brauchen und zusätzliche Verkehrswege, wir streiten uns mit Lörrach und mit Weiler und der Stadt Basel darum, ein bisschen ein Tramli oder eine Strasse. Und das kann irgendwie gar nicht gehen. Und wenn das der Weg ist, um im Agglomerationsprogramm mehr zu bekommen, dann müssen wir den Weg beschreiten, dann ist das richtig. Aber das oder es ist ein bisschen wie ein Schlupfloch im System. So schaue ich das an. Es müsste eigentlich ein Wallis-Agglomerationsprogramm geben, zum Beispiel. Aber dass das geht, zeigt man, es ist nicht völlig durchdacht. Und sie sind aber zum Ziel gekommen. Und dann muss man halt vielleicht auch von den anderen lernen, von der Walliser Lehre in dem Fall. Und dann sollte man das so umsetzen. Also ich unterstütze das sehr.
Jetzt mehr Walliser Geist. Also das
mehr Walliser, Österschweiz.
der Vorstoss ist also etwas, wo du sagst, das macht Sinn.
Ja, ich hoffe, die Leute sehen sich. Es ist so komplex, dass sehr viele gar nicht verstehen. Stimmt, ja. Und sich auch nicht wirklich mit dem auseinandersetzen. Das tönt alles so gut und das ist vom Bund. Und dann schaut man es aber nicht so genau an. Und ich glaube, der Fokus muss auf sein Resultate. Was ist rausgekommen in den letzten 15 Jahren mit dem Agglo-Programm? Und da habe ich jetzt vor kurzem auch mit dem ehemaligen Tiefbauchef vom Kanton geredet. Und er hat also auch ein sehr vernichtendes Zeugnis ausgestellt, was das Agglomerationsprogramm am Schluss speziell für die Region bewirkt, in der Konstellation, wo wir sind. Und das kann sie eigentlich nicht sein.
Und das war ja auch hilfreich im Hinblick auf die Initiativen, die jetzt auch von der Wirtschaftskammer kommen, mit einem, sage jetzt, möglichen Tunnel zwischen Liestel, Raum Liestel, Raum Allersheim, dann mit der weiteren Verbindung Richtung Allschwil etc. Also das war eigentlich auch dort genau das, was, ich sage jetzt, irgendwo in sich passend ist, oder?
Wenn die Bevölkerung findet, wir wollen so eine südliche Umfahrung, eine Verbindung von den Wirtschaftsgebieten, oder die Leute sollen zum Arbeiten kommen. Das hilft ja auch, um die Verkehr aus den Dörfern rauszunehmen. Das ist ja auch ein Anliegen, das wir haben. Wenn der politische Auftrag kommt, dann ist es für mich die logische Fortsetzung, dass man sich auch operationell so aufstellt, dass man eine Chance hat, wenn es dann darum geht, beim Bund anzuklopfen und Geld zu bekommen, um das mitfinanzieren.
Aktuell wird auch gerade über den Rheintunnel noch diskutiert, aufwärmen oder nicht. Was ist da deine Haltung?
Ich finde, einfach alle Signale zeigen in eine Richtung, wo wir den Glauben nehmen, dass der Rheintunnel angenommen wird. Schon nur die Idee formulieren hat massiven Widerstand schon ausgelöst. Der wird nicht weggehen. Und ich glaube, das wirkliche Problem ist, dass die Kosten jetzt schon im alten Projekt sehr hoch gewesen sind für den Nutzen, was bringt. Wenn man das dann auch wieder schweizweit in einen Verteiltopf rein tut. Und das zweite Problem ist, dass das ja teuer wird. Also wenn man jetzt so Verbesserungen machen an diesem Projekt, dann wird es teuer. Und nie mitgerechnet ist quasi die Verbreiterung von der Situation bei der Schweizer Halle.
Vorlauf.
Das nützt ja nichts, wenn der Flasche, wenn dort alles staut und hinten wird es wieder laufen. Und das wird einfach, das wird sehr schwer haben.
Also das heisst, weiter an anderen...
Sicher Plan B. Also ich glaube, einfach jetzt schaffen, nur auf den Rheintunnel setzen und dann...
Und in 10 Jahren wieder
oder 5 oder 10 oder 6 Jahren eine Abstimmung und sagen alle wieder, oh, das ist dann... Und die Frauen haben es dagegen gestimmt, haben es nicht verstanden. Also mir ist es billig. Das muss die Politik auch die Lehre ziehen. Und das in der Stadt, oder ich glaube, die Stimmung, und das ist wahrscheinlich, das ist ja in der ganzen Welt so, oder zumindest hier im europäischen, im westlichen Raum, die Städte wollen sich von den Auto befreien. Ich verstand das völlig. Und es muss einfach das Bewusstsein geschaffen werden, dass eigentlich das nur passiert, wenn man die Stadt gut kann fahren kann. Und ich glaube, dort würde man auch die Unterstützung bekommen. Am Schluss wird wahrscheinlich so ein gutes Umfahrungssystem der entscheidende Schritt sein, um die Stadt Basel ziemlich autofrei zu machen.
Gut, schauen wir weiter in Baselbiet herum. Da haben wir die Monika Gschwind, Regierungsrätin, die angekündigt hat, dass sie aufhören wird auf Ende Jahr. Was heisst das für die Konstellation im Regierungsrat?
Gut, es wird der erste, das ist der erste Rücktritt von wahrscheinlich mehreren. Also da stehen ja selbst schon dann noch drei weitere an, wo dann auch gleich mal werden auswechseln oder beziehungsweise werden zurücktreten und dann gibt es Wechsel. Das wird jetzt spannend. Ich rechne damit, dass dort Parteien sich auch ein in Position bringen. In 2 Jahren sind dann schon Gesamterneuerungswahlen. Ich gehe nicht davon aus, dass es einfach eine Vakanz, also dass es schon eine stille Wahl gibt. Da hat ja auch die SVP bereits angemeldet, dass sie ganz sicher einen Kandidaten aufstellen. Andere Parteien tun mit dem liebäugeln. Und vor diesem Hintergrund ist jetzt so ein bisschen, ist ein bisschen spezieller Termin. Oder? Das ist alles in der Sommerferien. Kaum sind Sommerferien rum, werden Nominationen stattfinden. Ich weiß nicht, wie geschickt das ausgewählt worden ist oder ob das Strategie ist. Ich finde es einigermaßen komisch, aber das wird eine spannende Sommer.
Und Wahlen sind dann Ende Oktober der erste Wahlgang und der mögliche zweite dann Ende November, zusammen dann mit nationalen Abstimmungen. Und die Medien fangen auch an, oder? Die fangen es auch an von, ich weiß nicht, manchmal im Trieben fischen oder vielleicht auch, ich weiß nicht, im Wasserglas schauen oder in der Glaskugel schauen. Verfolgst du das, was die Medien da schreiben?
Ja, ich verfolge Kandidaten. Klar. Und zum Teil oder haben sie Kandidaten, die sich melden, dann sage ich dir da, dann ist das gut, wenn das Medien berichten und das auch ein bisschen einordnen. Was ich speziell finde, da schaue ich jetzt vor allem die Basel-Landschaftliche Zeitung an, der Journalist Hans-Martin Jährmann, der sich offenbar zum Ziel setzt, Regierungsrätemacher wollen sie und er macht das immer so ein bisschen subtil und sagt dann, gibt dann die schönen Adjektive den einzelnen Personen, die er auswählt. Mich würde es wundern, wie er auf die Leute kommt, wo er einfach so ausgewählt aus dem Politbetrieb sagt, ja, das sei interessant und das sei gemögig und gemäßigt. Und er hat ein wahnsinniges Repertoire an tollen Adjektiven und versucht irgendwie so, aus dem Nichts raus, Parteien zu beeinflussen. Und ich würde eigentlich lieber haben, wenn die Medien ein mehr Kompetenzthema machen und überlegen, was muss eine Regierung so mitbringen, jetzt unabhängig von der Ideologie, die er bringt. Es sind Führungserfahrungsthemen zum Beispiel, auch das politische Programm von jemandem, auch was er bis jetzt politisch gemacht hat. Weil letztlich muss so eine Person in einer grossen Verwaltung bestehen. Und was so zum Teil portiert wird, da schmunzle ich dann. Und ich habe den Namen genannt. Das ist für mich so der Prototyp von einem Journalist, der wahrscheinlich einfach, dass er sich wie ein Spiel anschaut und Spass daran hat. Und ich finde, es geht aber ein bisschen weiter als einfach eine spassige Berichterstattung. Sondern es geht eigentlich um einen prosperierenden Kanton. Und wir brauchen starke Führungspersönlichkeiten dort. Wir brauchen Leute mit einem klaren Plan, mit einer klaren Politik. Und wenn das immer nur darum geht, ob jemand jetzt gemögig ist und ob er Schöfli hat oder so Zeugs, das wird wieder aufgehoben, nicht gerecht. Und ich bin nicht sicher, dass wir jetzt auch gerade im Sommerloch da irgendetwas daran ändern werden. Aber ich finde, es muss einfach mal angesprochen werden. Es ist so seicht und so oberflächlich, dass es einem fast ein bisschen abstellt. Und ich glaube, der Politverdruss von den Menschen draussen, den spürt man. Und das hilft ganz sicher nicht.
Das heisst, es ist eher fast wie eine Art Castingshow und weniger die Ernsthaftigkeit, um was es eigentlich geht. Oder? Und am Schluss geht es ja um den Kanton und dass der Kanton vorwärts kommt.
Das ist genau so.
Etwas anderes, was im Moment auch gerade noch aktuell jetzt gerade lanciert worden ist vor kurzem, natürlich noch größere Wellen schlägt, ist das Rahmenabkommen. Und da hat man ja ein halbes Jahr lang darauf gewartet. Also Ende Dezember, also kurz vor Weihnachten, hat der Bundesrat ja gesagt, es ist soweit. Und wir gehen jetzt dann in die Vernehmlassung. Dann hat man irgendwie ewig gebraucht, bis man es am Schluss offensichtlich noch bis auf Rätromanisch oder so übersetzt hat. Über 1500 Seiten. Die Vernehmlassung ist gestartet bis Ende Oktober. Wie geht die Wirtschaftskammer jetzt, wo es draußen ist, an das Thema an?
Wir sind am Lesen. Es sind 1500 Seiten.
Ferienlektüre.
Ferienlektüre. Also, oder ich glaube, ein Dossier, das auch bei uns, es ist schon, bevor es rausgekommen ist, hoch emotional, schon, weil der Weg irgendwie, wie macht man es jetzt, Stände mehr, nicht Stände mehr. Ich glaube, Emotionen musst du nicht noch künstlich erzeugen, die sind da. Und jetzt geht es einfach darum, das sehr rational anzuschauen und Pro und Contra abzuwägen. Das werden wir machen. Wir haben in der Wirtschaftskammer einfach so ein bisschen die Stossrichtung im Moment. Das ist auch im Zentralvorstand jetzt mal so andiskutiert, dass man einen sehr breiten Entscheid will. In der Regel haben wir von den Statuten her bei uns den sogenannten Wirtschaftsrat Parolen fassen. Aber ich glaube, in dieser spezifischen Frage wäre es gut, wir hätten eine breitere Basis, die Parolen fasst. Das ist so der aktuelle Stand. Inhaltlich ist es recht schwierig. Also klar, man hätte all das können lesen, was einfach in der Zeitung gestanden ist. Aber ich glaube, jetzt muss man wirklich schnell die Zeit sich nehmen und wirklich eintauchen. Auch mit dem Schweizerischen Gewerbeverband, mit anderen Sektionen aus dem Gewerbe das anschauen. Und immer einfach noch den Vorbehalt, dass unsere Region sehr stark und jetzt vor allem natürlich das Ausbaugewerbe sehr, sehr stark betroffen ist von Abbaumaßnahmen, wenn es darum geht, also nicht um Lohnschutz, ist so ein Stichwort, aber es geht natürlich letztlich um gleich lange Spiesse. Und da werden wir speziell das Augenmerk drauf werfen. Und das ist so ein bisschen das, was uns die nächsten Monate wird beschäftigen.
Das heisst also quasi, dass die Emotionen rausnehmen aus der Diskussion und das wirklich sehr sachlich anschauen und fundiert und dann eine Stellungnahme abgeben, oder? Und wenn ich es richtig verstanden habe, anders nach den Parolen, also das ist eine Vernehmlassung, dann kommt die definitive Vorlage und dann wäre der Moment, was du vorher gesagt hast, wo man sagt, dort möchte man eigentlich eine möglichst breite, ich sage jetzt, Meinungsbildung haben. Denen.
Genau, das wird dem Dossier, glaube ich, gerecht und ist ja so, zuerst in der Vernehmlassung werden wir einfach die Inhalte vom Abkommen kommentieren und einordnen aus unserer Sicht mit dem spezifischen Fokus auf die Grenzlage, die wir hier haben und dann die Parolenfassung. Genau.
Und das wird dann nicht in diesem Jahr sein, logischerweise, sondern nächstes Jahr oder wahrscheinlich gegen Ende nächstes Jahr.
Es gibt ja jetzt schon Stimmen, die beschleunigen wollen, die das schnell vor das Volk bringen.
Aber im 26 sicher.
Ich glaube einfach, oder es ist ja schon insgesamt sehr, sehr, sehr komisch gewesen. Irgendwie einzelne Parlamentarier dürfen mal lesen. Und ich weiß nicht, wie lange das die Zeit
gehabt haben. 10 Minuten konnten wir lesen.
Ja. 10 Minuten, 1500 Seiten, das ist ein rechter Witz. Dann kommt irgendwie plötzlich am Morgen auf einer EU-Homepage ist das Ganze aufgeschaltet. Der Gassis muss dann am 1 schnell eine Medienkonferenz machen. Auch recht improvisiert. Wir sind da wieder ein bisschen bei der Spasshaftigkeit oder Ernsthaftigkeit. Also ich wünschte mir irgendwie, dass wir das sind so wichtige Themen, einschneidende Themen für die Schweiz, für die Wirtschaft. Das ist so ein bisschen, also es darf nicht der Pannenmodus, muss da irgendwie aufhören.
Gut, jetzt kommen wir zum Thema Berufsbildung. Das ist auch etwas, wo politisch in den letzten Tagen auch wieder zu reden gehabt, national, aber auch kantonal. Einerseits freuen wir uns auf die Berufsschau sicherlich im November in die St. Jakobshalle, wo ja die Wirtschaftskammer dort organisieren. Und auf der anderen Seite hat es jetzt dort zwei, drei Themen drin, gerade bei der Berufsbildung, die ich gerne schnell mit dir anschauen würde. Also wir können lesen, ja, wir müssen die Jungen wieder in die Lehre bringen. Ich glaube, das ist so, oder? Wir schaffen das mit mehr Ferien, wir schaffen das mit Fitnessabo etc. Hat man am letzten Wochenende können lesen. Was ist da deine Haltung zu dem? Löst das Problem?
Nein. Ich glaube, also, du kannst sie nicht an den Ohren nehmen und sagen, jetzt gehst du in eine Lehre. Das heisst, du musst ihnen eigentlich aufzeigen, was für Perspektiven die Lehre hat. Und wir kommen aus einer recht einfachen Phase, wo es einfach klar war, wenn du nicht an die Universität willst, machst du eine Lehre. Jetzt die letzten Jahre haben sich eigentlich damit ausgezeichnet, dass es so recht viele Alternativangebote noch gibt, so weiterführende Schulen, die immer grösser werden und denen eigentlich, die nicht so recht wissen, was sie wollen, ermöglichen, einfach länger in der Schule zu sitzen, ohne wirklich darüber zu überlegen, was habe ich denn mit dem Abschluss. Und ich glaube, dort müssen wir ansetzen, dass wir einfach aufzeigen, viel klarer und plakativer und auch zeitgemäßer. Stichwort Social Media oder jetzt auch weitere die Augmented Reality, so VR-Brillen und so Zeugs. Einfach, ich glaube, Berufsleben muss sich besser präsentieren. Du kannst nicht die Leute kaufen, dass sie wegen ein paar Wochen Ferien oder wegen einem Fitnessabo den Weg gehen wollen. Sie müssen wirklich verstehen, das ist ein sehr guter Weg. Und das ist auch ein Weg, wo man im Übrigen Geld machen kann, wo man schnell selbstständig werden kann, wo man sein eigener Chef kann sein kann. Und es ist vor allem ein Weg, wo einem eine Fertigkeit, wo man sich dort aneignen kann, wo einem die Fertigkeit gibt, die auch künftig gefragt ist rund um künstliche Intelligenz. Also ich glaube, wir werden viel dringender Spengler und ganz klassische Berufe, handwerkliche Berufe brauchen, als Leute, die einfach im Büro Sachen machen, die dann sehr wahrscheinlich von der künstlichen Intelligenz werden, abgelöst werden. Und also die Message, die muss besser aufbereitet werden. Und ich sehe, wir kommen aus einer Phase raus, wo wir fast nichts mehr machen müssen. Die Leute sind einfach gekommen, die Lehrlinge sind einfach gekommen. Und jetzt sind die Branchen gefordert, jetzt wäre aber auch Politik gefordert. Da werden zum Teil Beratungen geführt im Land, dort, wo ich mein Gefühl habe, sind recht weit weg. Meistens sind das so Einzelerfahrungen, die ich gemacht habe, also nicht ich, sondern auch, die dann jeweils schwätzt.
Ja, ja.
Oder die. Und das wird dann auch wiederum der Problematik nicht gerecht, weil am Schluss muss man schon sehen, die Berufsbildung in der Schweiz ist wirklich einer der ganz, ganz wichtigen Trümpfe, die wir haben. Und die Berufsbildung ist unter Druck und jetzt gibt es so ein bisschen den Ideenwettbewerb, eben Ferien oder was auch immer, aber ich glaube, das muss man wie grundlegender angehen. Berufliche Orientierung, wir haben unsere Initiativen auch auf das ausgerichtet, mehr ins Berufsbildungsmarketing investieren, die richtigen Botschaften bringen, haben wir auch eine Initiative, den Berufsbildungsfonds. Also darum, das ist in dem Sinne nicht ein neues Thema für uns. Aber es ist jetzt gerade aufgepoppt, weil natürlich auch die Gewerkschaften mit guten Ideen gekommen sind. Eben so viele Ferien und einfach die Wohlfühloase. Und ich glaube, auch das, die Jungen merken irgendwie, einfach nur immer wohlfühlen, das wird ja sogar noch langweilig zum Schluss. Oder? Also ein bisschen Herausforderung. Und am Ende des Tages denken, doch, jetzt habe ich etwas erreicht. Und das geht in handwerklichen Berufen ehrlicherweise fast besser als in der akademischen oder in den Bürojobs. Ich glaube, die Lust an einer Fertigkeit erlernen, die muss man wieder vorbringen und dann auch anreichern mit Perspektiven, die in der Berufsbildung einzigartig ist. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Wir haben immer wieder Besuch von ausländischen Verwaltungen, Administrationen, wo die Länder viel Geld ausgeben, um bei uns zu lernen, wie das so laufen soll. Und ich finde es eigentlich ein Hohn, dass wir nicht merken, dass uns der wichtige Trumpf da quasi unter den Füßen ein bisschen entgleitet.
Also alle schauen fast auf uns, kann man so sagen, und wir selber.
Und wir erzählen nicht, wie gut das alles ist und im Hinterkopf wissen wir, es wackelt.
Was jetzt angesprochen ist, wegen dieser Diskussion, ist im Landrat ein bisschen passiert, also der Marc Schächer, oder? Ja. Ja. Wirtschaftskammern auch. Mitte Landrat hat ja das Thema WMS aufs Tapet gebracht und das ist genau das, was du gesagt hast, oder? Dort hat jeder zu seinen Erfahrungen erzählt, aber das grosse Bild ein bisschen verloren, oder? Weil, ich glaube, das Anliegen von Marc, das ist ja etwas, was du mitträgst.
Ja, absolut. Ich glaube, also gerade Disclaimer, die WMS ist keine schlechte Schule, aber es ist ausgeufert, weil es ist jetzt genau ein Ausweg für so einige, die nicht so recht wissen, die noch ein bisschen in die Schule wollen. Und es ist einfach ein sehr teures System. Und wenn wir gleich lange Spiess wollen, und ich glaube, um das geht es letztlich von der Ausbildungsweg, dann kann es nicht sein, dass der Kanton eine Schule, die mal viel kleiner gesehen ist, mit so viel Geld unterstützt und das irgendwie so einfach laufen, dass letztlich in der klassischen dualen Ausbildung, WMS ist ja eine KV-Lehre mit Berufsmodul, dass man in der klassischen Ausbildung, dass uns die Betriebe sagen, wir finden keine KV-Lehrlinge. Also dann spätestens wird es absurd. Und dass dann eine Diskussion im Landrat geführt wird, über wir dürfen Schule nicht schlecht machen, ist völlig am Thema vorbei. Das hat auch niemand eine Schule schlecht gemacht. Aber ja, meine Kinder sind in der WMS. Meine und ich kenne jemanden, der in der WMS. Das wird der Diskussion nicht gerecht. Wir müssen überlegen, wenn jede Branche so eine Schule bekommen würde, A, kannst du es nicht zahlen, die WMS zeigt, es ist doppelt so teuer für einen Kanton, einen Schüler, der die WMS macht, also eine klassische Berufsbildung. B, ist es auch nicht erwünscht. Also ich glaube, es hat einen Wert, wenn die Jungen in den Betrieb das lernen. Nochmal, das hat die Berufsbildung stark gemacht, das hat die Schweiz stark gemacht. Und wir müssen, das ist richtig gesagt, dort im Landrat, es gibt Aufgaben in der Wirtschaft selber. Wir müssen besser werden, Onboarding von diesen Lernenden, einfach das Ganze, sagen wir mal, ich weiß nicht, kein besserer Begriff, aber das Erlebnis von einem Lehrling, es ist immer mit Lehren verbunden. In einer Schulbüffel, das macht niemandem Spass. In der Lehre ist es halt auch der Job. Aber also die Diskussion, die hat mich schon irgendwie, es ist fast lustig gewesen, aber wenn es nicht so traurig wäre, oder, könnte man darüber lachen.
Gut, und nach der Sommerferien wird sich der Landrat auch wieder mit dem Thema weiter noch auseinandersetzen, mit neuen Vorstössen zu dem Thema. Ja. Vielleicht ganz schnell noch zum Abschluss vom Ganzen. Man hat auch können lesen, 26 bis 29, quasi die neue Leistungsvereinbarung mit Uni Basel, oder? Beide Kantonen Stadt und Basel-Landschaft, zahlen zusammen knapp 1,5 Milliarden für die nächsten 4 Jahre. Da sind wir zum Thema... Ja. Unbestritten, die Uni braucht Geld, oder? Aber das Verhältnis, oder? Also eben auch hier irgendwo zwischen Berufsbildung und akademischem Weg.
Unbestritten, die Uni, wir wollen eine starke Universität. Und was ich vorhin bei der Berufsbildung gesagt habe, ist ja auch eine von unseren Initiativen, das gilt auch für die Universität. Du musst doch, wenn du einen Studiengang anfängst, musst du irgendwie wissen, was studiere ich da
und nicht einfach mal, damit, oder?
Was mache ich später? Wie viele Jobs gibt es? Vielleicht auch, was verdiene ich mit dem? Was ist überhaupt, habe ich überhaupt eine Zukunft dort? Mhm. Und da behaupte ich einfach, das ist ein Gedanke, den sich die wenigsten machen. Man geht einfach mal und man schaut mal und dann ein zweites Studium, ein drittes Studium. Das kann man machen, wenn das alles auf einem kleinen Level basiert. Aber wir haben eine wachsende Uni, wir wollen auch eine grosse Uni, aber eigentlich haben wir eine qualitativ gute Uni. Und ich finde, das spricht nicht für Qualität, wenn einfach jeder Zweite, das ist eine Zahl, die ich nicht weiss, ob sie stimmt, aber gefühlt sagt, ja, jetzt wechsle ich nach 1-2 Semester, mach mal etwas anderes. Ich finde, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Und wieso sagen wir, können es uns nicht leisten? Weil in der Berufsbildung ist jetzt parallel zu dem Universitätsausbau-Finanzierungsantrag ist die Tatsache, dass wir zum Beispiel für eine Berufsschau weniger bekommen. Also weil Berufsbildungsmarketing extrem wichtig ist. Dass der Auftrag so Lehrstellenmarketing, dass es Kanton dort ausgibt, dass das eigentlich seit gefühlt 20 Jahren das gleiche Geld ist. Da reden wir von wenigen 100'000 Franken. Und dann finden wir schon, wo ist jetzt genau die Gleichbehandlung von diesen Bildungswegen. Und ich glaube, die Politik macht sich keinen Gefallen. Wenn das so eklatant auseinandergeht, dann hat das der eine oder der andere, der sagt, wenn die Berufsbildung das nicht bekommt, dann stimme ich gegen die Universität. Und das wäre dann eigentlich der GAU, weil die beiden Bildungswege brauchen Geld. Und da wünschte ich mir, dass sich die Bildungsdirektion ein bisschen geschickter anstellt.
Verlassen wir schnell die Vika, anderer Hut. Zum Schluss noch ganz kurz, weil wir werden das oder die Themen noch mit kurz streifen, noch separat in anderen Podcasts noch aufnehmen. HFV Basel-Land, wo du Präsident bist, da steht ja eine wichtige Abstimmung bevor. Am 28. September Abschaffung Eigenmietwert, dritte Anlauf in der Schweiz, eine Sondersteuer, was es seit dem Ersten Weltkrieg gibt. Und jetzt eine Möglichkeit, die wegzukriegen. Ich meine, da sind wir jetzt voll in der Vorbereitung. Das ist auch so, wie du vorhin gesagt hast, Sommerferien.
Zweite und dann geht's Hälfte los, oder? Genau. Ja, genau. Gerade Kickstart. Das ist so, die Abstimmung ist ja dann schon im September. Das heisst, du musst gerade nach der Sommerferien eigentlich an die Leute ankommen. Und wir haben jetzt auch eine Roadshow. Sind wir jetzt gerade am Planen, am Aufsetzen. Und das wird in 4 grossen Anlässen im ganzen Kanton stattfinden. Und dann natürlich werden wir dort Vorzüge von der Abschaffung den Leuten erklären. Ich glaube, wir haben schon mal kurz andiskutiert, es geht darum, um den Leuten zu sagen, das mit diesen Abzügen, das tönt, klar haben wir das beibehalten, das war toll gewesen, aber jetzt ist es nicht so. Und dann muss man gleich schauen, unterm Strich, ist die Abschaffung eigentlich sogar besser, ohne oder auch dann besser, auch wenn es keine Abzugmöglichkeiten mehr gibt bei werterhaltenden Sanierungen. Aber ich glaube, es ist ein Mobilisierungsthema. Es hat nur 2 Vorlagen, die dort zur Abstimmung kommen an diesem Sonntag. Also keine kantonalen, sondern noch irgendwie eine elektronische Idee. Und wir werden hier alles unternehmen, dass wir hier im Baselbiet unseren unser Jahr anbekommen.
Und diese Idee wird wahrscheinlich nicht so viel mobilisieren, gehen jetzt mal davon aus. Also, gut, man hat schon mal, dort haben wir schon mal drüber abgestimmt, aber sie kommt jetzt etwas anders daher, oder?
Ja.
So, dass es wirklich am Schluss es geht um diese Vorlage am Schluss. Wo nicht so einfach ist zum Verstehen, weil man fragt etwas ganz anderes. Aber wie gesagt, auf das kommen wir dann darauf zurück, im Rahmen von der Roadshow, und haben dort sicher Gelegenheit, das auch noch ein bisschen genauer dann anzuschauen. Dann aktuell vielleicht schnell aus Sicht HFV, wir haben drei Initiativen lanciert, sie sind alle zustande gekommen, die letzte ist noch mehr abgegeben, du hast am Anfang gesagt, wie lange man da mal braucht, für die Unterschriften wirklich zu verifizieren, das ist mehr abgegeben, also ein fairer Kompromiss bei der Mehrwertabgabe. Alle drei sind jetzt in irgendeiner Form im Parlament, in irgendeiner Form mit der vorberatenden Kommissionen der entsprechenden, das heisst, das sind auch drei Initiativen, Vorlagen, Gegenvorschlag dazu, die uns dann auch nach der Sommerferien werden beschäftigen.
Das ist so, wir sind gespannt. Es ist ja eigentlich jetzt gerade kurz, vor kurzem entschieden worden, dass man es nach der Sommerferien legt. Wir sind bereit, wir sind auch vor allem bereit zum Gespräch führen. Wenn ich jetzt an die Mehrwertabgabe denke, dass wir dort, wir haben einen Kompromiss eingereicht. Eigentlich unsere Initiative ist ja ein Kompromiss. Und bin gespannt, was in diesen Gesprächen rauskommt.
Und mit der Energiepolitik, die ist ja schon länger zustande gekommen, die ist auch schon länger in der Kommission. Da ist man auch immer noch, da gibt es ja einen Gegenvorschlag, entsprechend diskutieren, und da wird es dann auch irgendwie zur Abstimmung
kommen. Also ein Gegenvorschlag ist jetzt sehr nett ausgedrückt. Eigentlich ist es ein Missbrauch vom Instrument vom Gegenvorschlag. Wenn man das Gegenteil vorschlägt, dann ist es kein Gegenvorschlag. Und ich stelle auch fest, in der Energiepolitik, da versucht man sämtliche Tricks, um irgendwie nie über in medias res müssen zu gehen und sagen, jetzt stimmen wir über das ab. Ich finde das äußerst befremdlich, wie da vorgegangen wird. Und ich hoffe schon, dass der Landrat da nicht einlullen mit so Taschenspielertricks, wie die Bevölkerung weiss machen. Es ist ja eh alles schon anders entschieden und jetzt muss man halt und so. Und ja, also da kämpfen wir dagegen. Es ist ja noch das Gerichtsurteil auszustehen.
Genau, vom Bundesgericht, Beschwerde gegen das Dekret.
Da wird zum Ferienzeit selber schon nicht lange.
Die haben ja meistens Gerichtspausen, also so geht dann gar nichts. Ja.
Genau.
Aber das heisst, auch das Thema wird auch, glaube ich, in der Roadshow aufgenommen und wird logischerweise dann auch so richtig im zweiten
Halbjahr. Also, ich glaube, die Hauseigentümer spüren es. Wir bekommen sehr regelmässig Anschreiben, E-Mails, wo sich die Leute wirklich stören, ab der Art und Weise, wie jetzt so vom Hauseigentum umgeritten wird. Ob es neue Abgaben sind, ob es vor allem die Vorschriften sind. Wir spüren extrem viel Unterstützung für den Kurs, den wir hier ansetzen. Und die Kunst ist jetzt ein bisschen aufzuzeigen, auch der breiten Bevölkerung, vielleicht denen, die nicht Hauseigentum haben und die nicht im Verband sind und jetzt schon relativ lang und regelmässig Informationen bekommen, dass da einfach unsauber gespielt wird. Und das resultiert ja dann auch in einem Gutachten, wo wir in Auftrag gegeben haben, ob das einfach irgendwie ein Gefühl von uns ist, dass man das nicht sauber macht. Und der Staatsrechtler Andreas Abeck hat uns dann eigentlich schwarz auf weiß gegeben, dass es ein Ausreizen vom Exekutivspielraum, den eine Regierung hat, ist, wo eigentlich nicht statthaft ist im politischen System der Demokratie. Und diese Botschaft, die werden wir sicher auch austragen an der Roadshow, auch sonst. Wir sind am Initiativen vorbereiten. Das sind jetzt Themen, wo ich einfach glaube, die sind zu wichtig, dass man einfach sagen kann, ja, jetzt ist es halt so.
Das ist mehr Respekt vor dem Volkswillen, wo es darum geht, eben, dass mit sehr viel Gummi innerhalb vom Rahmen, gerade so knapp noch, also ich sage jetzt vom gesetzlichen Rahmen, da quasi alles bis zurechtgebogen wird.
Ja, ich glaube, wo man irgendwie da unsere Verfassung und Gesetzesgrundlage geschrieben hat, hat man eigentlich nicht gedacht, dass die Regierung so etwas geht, was das Gegenteil machen von dem, was entschieden wird vom Volk. Aber wir müssen dort nachbessern, und das werden die Initiativen sein, die aus dem Gutachten mehr Respekt vor dem Volkswillen kommen.
Und die kommen auch jetzt in diesen Wochen da?
Ja, da sind wir jetzt so ein bisschen eins nach dem anderen, aber es wird der Herbst, werden wir ganz sicher rausgehen mit dem. Oder wir werden auch den Leuten ganz klar müssen sagen, was sie jetzt, ich meine, das ist auch so etwas, Bereitschaft vom Regierungsrat, das ist nicht da das Dekret, wo das fossile Heizungsverbot drin steht, zu sistieren, obwohl die Initiative da ist, obwohl das Bundesgericht, also wir haben eine Rechtsunsicherheit.
Und der Landrat jetzt eigentlich wieder
gesagt, hey,
oder der letzte Landratssitzung.
Und dann kommen so dümmliche, ja, man kann gar nicht, das kann man nicht, logisch kann man. Es gibt einfach eine Vorlage, die heisst, wir sistieren das Dekret, Punkt, oder? Und da sind halt Mehrheiten in dieser Kommission. Und die Kommission, die nimmt sich für mich ein bisschen zu wichtig, ehrlich gesagt. Das ist nicht ihre Aufgabe, derart zu politisieren. Und, also logisch müssen sie politisieren, aber einfach, dass es so Landratsentscheid eigentlich wieder umzukehren. Und auch das wird nach der Sommerferien weitergehen.
Vielleicht ganz zum Schluss, wir haben in dieser Woche gehört vom Kanton, das ist etwas, was du immer gesagt hast, wegen dem Dekret und der Unsicherheit. Ich meine, der HFV hat ganz viele Anlässe schon dazu gemacht zur Energie. Saal immer pumpevoll, oder? Und die Unsicherheit spürbar, auch mit Mails etc. Was müssen wir machen? Wie lange haben wir noch Zeit? Ja. Der Kanton hat uns in diesen Tagen gerade gesagt, dass sie tatsächlich merken, oder, dass ganz viele jetzt noch die fossile Heizung 1:1 ersetzen. Etwas, was du immer gesagt hast und was völlig... Eben, das Gegenteil.
Schade, kann man nicht wetten auf so Sachen. Ich war schon recht reich mit Wetten in der Energiepolitik.
Ich habe es absehbar gesehen.
Ja, ich habe gerade heute Morgen eine Mail bekommen von einer Frau, die sagt, das kann nicht sein. Uns verbietet man Heizen mit Gas und gleichzeitig will man jetzt in Mutten ein Gaskraftwerk bauen, wo dann quasi den Strom macht für die Wärmepumpe, die ich einbauen muss. Mhm. Und das zeigt ja eigentlich, das ist ein sehr gutes Mail. Ich werde das auch versuchen aufzugreifen, weil das zeigt die Absurdität von der Politik, die wir machen. Wir haben alle, ich auch, vor 10 Jahren, 15 Jahren fast, gedacht, wir bringen das an mit der Umstellung auf die Erneuerbaren. Wir haben vielleicht gehofft, dass Batterieleistungen schneller besser werden. Man hat wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt, was das Netz für Aufwendungen generiert. Aber man kann ja auch schlauer werden mit der Zeit. Und die Ideologen werden einfach nicht schlauer. Und das stört mich an der Energiepolitik. Und an dieser Sollbruchstelle sind wir im Moment. Und ich glaube aber, wenn wir in 2 Jahren darüber reden, das wird alles überholt, von, einfach schon allein von der KI, vom Strombedarf, von dem, was da alles muss kommen, das ist nicht aufhaltbar. Und du siehst es ja rund um uns herum. Es ist eigentlich nur noch Deutschland und Schweiz, die irgendwie krampfhaft versuchen, den eingeschlagenen Weg zu verfolgen. Mit schlechtem Erfolg und das wird am Schluss alles kippen, aber das ist ein bisschen wie im alten Griechenland, oder? Der Messenger, der Botschaft bringt, den haben wir nicht so gern. Schon der Marathonläufer ist, glaube ich, getötet worden. Hoffentlich nicht das Gleiche passiert. Aber wir müssen uns einsetzen für die HFL, für die Hauseigentümer, das machen wir. Und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir die Politik oder die Entscheidung, die gefällt werden, in unsere Richtung werden können bringen.
Gut, ganz herzlichen Dank.
Danke dir.